Ich hatte schon das Vertrauen, ich kann es richtig gut, weil ich wirklich schon seit meiner Grundschulzeit geschrieben habe. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, war das nicht für mich damals eine Frage, sich nicht zutrauen können zu schreiben, sondern ich hatte auf einmal die Ruhe, um einen Roman nicht nur anzufangen, sondern fertig zu schreiben. Als Teenager habe ich versucht, Romane zu schreiben, aber hatte einfach noch nicht die Ausdauer oder die Muße. Ich war ja zeitgleich in der Schule. Das heißt, die gingen über ein paar Schulhefte hinweg und dann ein. Und Wahnsinn, das Herz zerfrisst, war eben der erste Roman von mir, den ich fertig geschrieben habe. Und das war nicht zufällig. Nachdem ich zum Studium nach München gegangen bin und auf einmal eine eigene Wohnung für mich hatte. Ich meine, ich liebe meine Familie, aber ich hatte natürlich entsprechend mehr Ruhe, als ich auf einmal in der eigenen Wohnung saß, trotz zeitgleichem Studium.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Fränkischer Talk. Heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die dafür verantwortlich ist, dass Menschen stundenlang vertieft und versunken sind. Sie zaubert Bilder in Köpfe, nimmt uns mit auf Zeitreisen, meistens in die Vergangenheit, ganz selten auch in die Zukunft. Sie lässt uns berühmte Menschen und Tiere auf eine ganz spezielle Weise kennenlernen und sie vermischt Legende, Fantasie und Historie. Hallo Tanja Kinkel, ich freue mich ganz besonders, dass du bei mir bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Für alle, die dich nicht kennen, du bist 1969 in Bamberg geboren, dort aufgewachsen, bist hier zum Gymnasium gegangen, hast dann in München studiert, und zwar Germanistik, Theater und Kommunikationswissenschaften. Du warst Stipendiatin in Rom, in Los Angeles und an der Drehbuchwerkstatt in München. Du bist Trägerin zahlreicher Preise und Auszeichnungen. Du bist Mitglied im Deutschen Pen Club, Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger Gesellschaft in Los Angeles. Du bist Mitglied im Beirat der Freunde der Bamberger Symphoniker, Schirmherrin des Literaturfestivals BAMLIT, über das wir heute auf jeden Fall kurz sprechen werden, und Schirmherrin des Bundesverbandes Kinderhospiz. Und du bist Gründerin der Kinderhilfsorganisation Brot und Bücher. Vor allem aber bist du eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen, die wir im deutschsprachigen Raum überhaupt haben. Und du hast, wenn die Zahl noch stimmt, über 8 Millionen Bücher verkauft.
So in etwa, ja.
Du hast in 35 Jahren mehr als 30 Bücher geschrieben, davon 22 Romane. Der 23. kommt dieses Frühjahr. Und du bist eigentlich seit dem dritten Buch ununterbrochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist eine Biografie, die sehr, sehr ungewöhnlich ist und sehr besonders. Wenn man sich das alles anschaut, welches dieser Bücher ist dein Wichtigstes für dich?
Das kann ich nicht sagen, denn jedes Buch verbindet sich ja für mich einmal mit dem Erzählten, aber auch jeweils mit einer Lebensphase von mir. Mein allererster Roman wird immer mein allererster Roman für mich sein. Diese Erfahrung macht jeder Autor und jede Autorin nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Das allererste Mal ein Buch nicht nur anzufangen, sondern fertig zu schreiben. Das war mein Roman Wahnsinn, der das Herz zerfrisst, über den englischen Dichter Lord Byron und seine Schwester Augusta. Und wie gesagt, das war eine einmalige Erfahrung, mein allererster Roman. Ich habe ihn noch mit Handschrift geschrieben, direkt nach der Schule. Zwei sehr dicke Blöcke voll und dann erst abgetippt in den Computer, weil ich damals noch nicht so vertraut mit Computern war. Alle späteren direkt in den PC, was natürlich gerade für die Umarbeitung und Verbesserung und Ergänzung und so weiter eine enorme Hilfe war. Dann gibt es mein erstes Kinderbuch damals. Das war der erste Roman von mir, der nur für zwei Menschen ursprünglich gedacht war. Und das sind inzwischen selbst schon Väter geworden. Das waren die Söhne meiner Cousine Uschi. Mhm. Und die waren damals eben noch Kinder. Ich hatte ein Märchen für sie geschrieben, aus dem dann ein ganzes Märchenbuch wurde. Und inzwischen haben sie selbst lesefähig Kinder, so lange ist das schon her. Dann gibt es einen Roman von mir, Die Schatten von La Rochelle, der entstand, als ich mein Stipendium in der Nähe von Rom hatte, in der Casa Baldi, in Olivano Romano. Und ich glaube wirklich, dass ich damals einen großen Fortschritt schriftstellerisch gemacht habe und so weiter. Bei jedem Buch ist ein Teil meines Lebens damit verbunden, nicht unbedingt sofort offensichtlich welcher, aber das färbt natürlich auf meine persönliche Einschätzung des jeweiligen Romans ab.
Jetzt hast du gerade wunderbar beschrieben, was diese Erstlingswerke eint. Mhm. Aber deins war trotzdem ein besonderes, denn du hast sofort den Durchbruch damit geschafft. Das war kein Werk, das irgendwo in der Schublade liegt?
Jein, es war nicht mein erster Bestseller. Mein erster Bestseller war mein dritter Roman, mhm. Die Puppenspieler. Die ersten beiden Romane, Wahnsinn, der das Herz zerfrisst und Die Löwin von Aquitanien, waren erfolgreich. Aber es waren Taschenbuch-Erstveröffentlichungen. Und als ich dafür dann den Förderpreis für junge Autoren vom Freistaat Bayern bekommen habe, dann hat sich mein damaliger Verlag entschieden, mich von den Taschenbüchern zu den Festeinbänden zu befördern. Mhm. Und das dann mit den Puppenspielern, das war dann mein erster Bestseller. Die ersten zwei waren erfolgreich, aber jetzt nicht durchbruchsmäßig erfolgreich, obwohl ich mich natürlich sehr über den Literaturpreis gefreut habe. Mhm. Aber wie gesagt, das hat aufeinander aufgebaut. Deswegen, anders als Byron, kann ich nicht sagen, ich wachte auf und war berühmt.
Mhm. Aber trotzdem warst du sehr jung, als du berühmt wurdest oder zumindest dein Name sehr bekannt wurde. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dir klar wurde, ich kann das richtig gut und ich bin damit erfolgreich und ich werde das als Beruf machen können?
Das sind drei verschiedene Sachen. Mhm. Ich hatte schon das Vertrauen, ich kann es richtig gut, weil ich wirklich schon seit meiner Grundschulzeit geschrieben habe. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, war das nicht für mich damals eine Frage, sich nicht zutrauen können, zu schreiben, sondern ich hatte auf einmal die Ruhe, um einen Roman nicht nur anzufangen, sondern fertig zu schreiben. Als Teenager habe ich versucht, Romane zu schreiben, aber hatte einfach noch nicht die Ausdauer oder die Muße. Ich war ja zeitgleich in der Schule. Das heißt, die gingen über ein paar Schulhefte hinweg und dann ein. Und Wahnsinn, das Herz zerfrisst, war eben der erste Roman von mir, den ich fertig geschrieben habe. Und das war nicht zufällig, nachdem ich zum Studium nach München gegangen bin und auf einmal eine eigene Wohnung für mich hatte. Ich meine, ich liebe meine Familie, aber ich hatte natürlich entsprechend mehr Ruhe, als ich auf einmal in der eigenen Wohnung saß, trotz zeitgleichem Studium. Und die Frage war für mich also nicht, ob ich es konnte, sondern ob ich einen Verlag damit finde. Ich hatte, wie wir alle, damals natürlich auch schon gehört, und es ist heute nicht anders, wie schwer es ist, einen Verlag zu finden, wie viele Neuveröffentlichungen es selbst bei verlegten Autorinnen und Autoren jährlich gibt und dann überhaupt Beachtung damit zu finden. Das heißt, ich war mir durchaus bewusst, dass es sein könnte, wenn mit großen Buchstaben ich einen Verlag finde, dass es da noch ewig lang dauern würde, bis ich Leserinnen und Leser finde. Und dafür wiederum dachte ich mir, okay, vielleicht brauche ich dann eben noch einen Zweitberuf. Das war einer der Gründe, warum ich Kommunikationswissenschaft als drittes Studienfach hatte, weil ich dachte, vielleicht versuche ich dann ein paar Jahre mich als Journalistin durchzuschreiben, bis es einen Durchbruch gibt als Romanautorin. Und eine andere Möglichkeit war eben, sehr, sehr lange zu brauchen, um überhaupt einen Verlag zu finden. Auch dafür hatte ich also so vage eine Journalistenkarriere im Auge. Oder ich dachte vielleicht als Dozentin an der Uni, das waren auch so Möglichkeiten. Aber bis ich fertig mit meinem Studium war, war ich bereits in der erfreulichen Lage, von meinen Romanen leben zu können. Mhm. Und das war wiederum etwas anderes. Es war für mich ein unglaubliches, trotz dieser Hoffnungen und des Vertrauens, dass ich schreiben kann, trotzdem war es für mich etwas unglaublich Schönes, als ich das erste Mal einen positiven Brief, als ich damals mein erstes Mal Romanmanuskript an 7 oder 8 Verlage gleichzeitig geschickt hatte, bekam ich natürlich entsprechend viel Ablehnungen, aber ich bekam eben auch eine Zusage. Und als die Zusage bei mir eintraf, beziehungsweise in dieser Brief stand, liebe Frau Kinkel, mit Begeisterung habe ich Ihren Roman über Byron und Augusta gelesen. Können Sie mich bitte unter folgender Nummer zurückrufen? Das war noch vor dem E-Mail-Zeitalter, muss man immer dazu sagen. Mhm. Und ich hatte das wirklich als Papier eingeschickt, nicht als Datei, als Ausdruck. Ja, und das war eben der zweite Moment, wo ich wusste, Mensch, ich habe einen Verlag gefunden. Und der dritte Moment, Mensch, tatsächlich, ich werde damit auch Geld verdienen können. Das war, als die Puppenspieler das erste Mal auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet sind. Mhm. Wie gesagt, das sind drei verschiedene Momente für mich gewesen. Was es nie gab, war ein Moment, in dem ich mir gedacht hätte, ich sollte lieber einen anderen Hauptberuf ergreifen. Denn Schreiben ist für mich einfach etwas Quintessentielles. Es ist nicht nur eine Frage des Unterhalts. Also wenn ich zum Beispiel heute alles Geld der Welt hätte, könnte ich trotzdem nicht aufhören zu schreiben. Das ist für mich so selbstverständlich wie das Atmen.
Hm. Woher kommt das?
Ich habe schon als Kind mit Begeisterung gelesen, sobald ich es konnte, mir Geschichten ausgedacht. Es wäre meine Antwort auf die Frage, warum sind Sie auf der Welt, Frau Kindl, so ungefähr, um zu schreiben, um Geschichten zu erzählen.
Du würdest auch schreiben, wenn du keine Leser hättest? Eine sehr hypothetische Frage natürlich.
Leider müssen wir Autorinnen immer damit rechnen, dass sowas auch passieren kann. Wie alle anderen auch, habe ich erlebt, was die Pandemie für einen Unterschied macht, wenn du eine Zeit lang keine Lesungen mehr machen kannst. Das ist natürlich für Musiker noch viel härter gewesen, aber für uns Autorinnen und Autoren war das auch kein Zuckerlecken, keine Lesungen mehr machen zu können und entsprechend weniger Zugang zu haben. Dann haben auch sehr viele Verlage die Scheu gekriegt, sich noch etwas zu trauen. Und ja, es ist für niemanden selbstverständlich, veröffentlicht zu werden, auch wenn man schon viele Jahre im Geschäft ist. Und ja, ich kann deswegen sagen, ich habe auch in Lagen, wo ich nicht wusste, ob mein nächster Roman irgendwo veröffentlicht wird, nicht aufgehört zu schreiben. Denn das staut sich ja irgendwann auch einfach in einem auf und will erzählt werden. Was wir Autorinnen auch zum Teil lernen müssen, ist, welchen Unterschied es macht, mit Agenten zusammenzuarbeiten. Ich habe ja die ersten Jahrzehnte meines schriftstellerischen Lebens keinen Agenten gehabt, weil ich damals, als ich meinen ersten Verlag angeschrieben hatte, tatsächlich direkt angeschrieben habe. Aber wie, das ist Jahrzehnte her. Heute läuft alles nur noch über Agenten. Und ich habe dann im letzten Jahr auch einen Agenten bzw. eine Agentur genommen und bin sehr, sehr zufrieden damit. Dann auch, nun kannte ich einen der beiden Agenten, die die leiten schon Ewigkeiten, schon seit meinem ersten Kinderbuch, weil er war damals noch Lektor in dem Verlag, der mein erstes Kinderbuch rausgebracht hat. Das war der Roman Hocke. Er ist übrigens auch Michael Endes Lektor gewesen, aber er hat sich dann später selbstständig gemacht und ist Agent geworden. Und jedenfalls daher kannte ich ihn noch.
Was nimmt dir ein Agent ab oder eine Agentur?
Das direkte Verhandeln mit dem Verlag. Ich meine, das habe ich vorher auch nicht selbst gemacht. Es hat mein Vater für mich gemacht, die geschäftlichen Angelegenheiten. Wir haben dann immer gescherzt, er ist der schlecht bezahlteste Agent der Welt, weil überhaupt nicht bezahlt. Ja. Denn ich kenne mich mit Verträgen natürlich nicht aus oder mit geschäftlichen Verhandlungen und das würde mich auch zu sehr vom Schreiben ablenken oder vom Recherchieren. Aber er hat also diese rechtliche Seite gewonnen. Aber natürlich, er wird nicht jünger. Deswegen war es uns auch klar, dass er das nicht bis in alle Ewigkeit hindurch machen kann. Und er hat dann jetzt eben gedacht, ist ein guter Moment, um zu sagen, okay, schau mal nach einem professionellen Agenten. Und da hatte ich dann sehr viel Glück mit der AFA, die ich gefunden habe.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du vor dem Erscheinen eines neuen Buches eine gewisse Unsicherheit hast, ob es gut ankommt.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Denn, und das war auch bei meinem Roman immer sehr unterschiedlich. Allein dadurch, dass ich mich ja in einem ständigen Zickzack durch die Geschichte bewege, gelegentlich auch in der Gegenwart ankomme und manchmal sogar in der Zukunft, wie du vorhin gesagt hast, kann ich nicht damit rechnen, dass jedes meiner Romane gleich aufgenommen wird. Es gibt bei jedem Roman, und inzwischen habe ich ja eine ganze Reihe von Romanen geschrieben, immer wieder Leserinnen und Leser, die mir sagen, ich mag dieses, aber nicht jenes von den Büchern. Und jedes hat seine Fans und jedes hat auch Leute, die zu mir sagen, also mit so und so konnte ich absolut nichts anfangen. Das ist normal. Das geht mir bei Autorinnen und Autoren, die ich selbst sehr schätze, ähnlich, dass ich nicht alle Bücher von denen mag oder jedenfalls nicht alle gleich. Ja. Für mich ist es immer wieder eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss. Das heißt, für mich liegt jedes dieser Bücher mir am Herzen. Aber für Leserinnen und Leser ist das eben was anderes. Die können mit einigen Themen mehr anfangen als mit anderen, mit einigen Epochen mehr als mit anderen. Als ich meinen ersten Gegenwartsroman geschrieben habe, da waren dann auf einmal kamen dann ein paar Leser dazu, die mit historischen Romanen absolut nichts anfangen können und deswegen mit meinen wenigen, aber vorhandenen Gegenwartsbüchern etwas anfangen können, aber nicht mit meinen historischen und die mich nicht kannten, trotz meiner jahrelangen Karriere vorher, weil sie eben absolut keine historischen Themen lesen. Umgekehrt gibt es auch welche, die nur historische Themen lesen und sich weigern, irgendetwas aus der Gegenwart zu lesen. Und beiden gemeinsam ist, dass es auch welche gibt, die jede Art von Fantasy und Science Fiction ablehnen. Also, das ist nicht so, dass das nicht jedes Mal wieder ein Risiko wäre. Aber ich denke mir einfach, wenn man sich davon abhalten lässt, zu schreiben, nicht unbedingt zu veröffentlichen, aber zu schreiben, wonach das Herz eindrängt, dann ist man als Autorin ohnehin im Inneren etwas abgestorben und das möchte ich nicht.
Du hast es gerade selber ganz wundervoll beschrieben. Mit dir springt man durch die Epochen und durch die Stile auch ein bisschen. So wirklich weiß man bei dir nie, was als nächstes kommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es historisch ist, ist höher als andere Dinge. Aber trotzdem sind viele deiner Bücher eine Überraschung. Ich glaube, eine der größten Überraschungen für deine Leserinnen und Leser war sicher das Buch über den RAF-Terrorismus, das ein Buch ist, das zu einer Zeit spielt, in der du selbst schon gelebt hast.
Ja, Schlaf der Vernunft.
Genau, Schlaf der Vernunft, was eine Besonderheit war, denn du hast zum Beispiel Menschen, die du aus deinem privaten Umfeld kanntest, als Vorbilder für Rollen genommen.
Ja, in ihren Funktionen, nicht von der Persönlichkeit her, muss ich dazu sagen. Es war so, ich dachte mir bei Schlaf der Vernunft von Anfang an, dass ich eine sowohl erfundene Terroristin in den Mittelpunkt stelle und damit verbunden auch ein erfundenes Opfer für das Hauptattentat des Romans, weil einer der Gründe, warum ich das Buch absolut schreiben wollte, war, dass mich sehr bewegt und fasziniert hat, was die Familienangehörigen von Opfern aus dem deutschen Herbst zu erzählen hatten, auch wie schwer sie damit fertig geworden sind, auch die Angehörigen von Tätern. Aber was ich absolut vermeiden wollte, war, die zu retraumatisieren. Das heißt, wenn ich über ein tatsächliches Attentat geschrieben hätte, dann hätte es ja sein können, dass irgendwann der Angehörige oder die Angehörige mal in eine Buchhandlung tritt und mein Buch aufschlägt und das Ganze nochmal erlebt. Ich werde das nie vergessen, wie eben eine der Töchter gesagt hat, was das für sie bedeutet hat, als sie die Verfilmung von Stefan Austs Buch gesehen hat und auf einmal den Mord an ihrem Vater sozusagen in Bildern, das war entsetzlich für sie und ich dachte mir, okay, nee, auf keinen Fall. Und das eben hat sowohl bedeutet, eine erfundene Haupttäterin als auch ein erfundenes Hauptopfer. Jetzt ist es so, dass ein sehr guter Freund meiner Familie damals in den 70er Jahren Sekretär im Justizministerium war und deswegen zu den unmittelbaren gefährdeten Kreis gehört hat. Das war der Hans de Witt. Und der wohnte und wohnt gar nicht so weit von uns entfernt, hier in Bamberg, wo ich aufgewachsen bin. Und auf einmal konnte er selbst mal zum Grillen nicht zu uns rüberkommen, ohne dass vorher nicht ein Bodyguard da war. Und das kriegen sie selbst als kleines Kind mit, dass das doch etwas merkwürdig ist. Auch wie die Familie damit gelebt hat, mit dieser Gewissheit, dass dem Vater etwas passieren könnte. Herrn de Witt ist zum großen Glück nichts passiert. Er erfreut sich heute noch bester Gesundheit und ist immer noch bei uns, was sehr schön ist. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, da er, also ein Staatssekretär im Justizministerium, zum unmittelbaren Gefährdeten Kreis gehört hat, hätte so jemand auch ein Opfer des deutschen Herbstes sein können. Und damit dachte ich mir, okay, was ich mache in dem Roman ist, ich gebe jemanden die Rolle, also die politische Rolle, die Herr de Witt damals gehabt hat, aber eine eigene Persönlichkeit. Und was die Terroristin betrifft, in Schlaf der Vernunft, die Hauptterroristin, da war es auch so, dass ich vielleicht von realen Vorbildern kleine Mosaiksteinchen genommen habe, von dem Lebenslauf, der Art, wie sich radikalisiert wurde und so weiter und was danach geschehen ist. Aber die sind zu einem völlig neuen Bild zusammengesetzt. Das heißt, es kann man nicht sagen, dass Martina Müller, die Frau in meinem Roman, identisch ist mit einer real existierenden Terroristin. So war das nicht gemeint. Nur wie gesagt, ganz verschiedene Einzelheiten sind von ganz verschiedenen Frauen genommen.
Ganz oft ist es in deinen Büchern aber so, dass es Hauptpersonen wirklich gegeben hat. Du nimmst real existierende Menschen und machst sie zu Romanfiguren. Die Brüder Grimm, die Schwestern Droste-Hülshoff, Casanova kommt vor, du schreibst über William und Anne Shakespeare, Königin Elisabeth I. Die Persönlichkeiten sind vielfältig und mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Wie näherst du dich diesen Figuren und wie viel reale Geschichte, wie viel Fakten willst du in einer Geschichte haben? Und wo sagst du, ab jetzt darf die Fantasie übernehmen?
Das ist natürlich von Person zu Person und von Quellenlage zu Quellenlage total unterschiedlich. Bei meinem ersten Roman über Byron war es noch so, dass die Quellenlage wahnsinnig dicht ist. Das heißt, wir haben nicht nur seine Korrespondenz, sondern auch viele Briefe. Brief heißt O-Ton.
eigene Worte, ne?
Genau, Primärquellen von den Menschen in seinem Leben. Das ist absolut nicht der Fall bei einem Roman von mir wie Venuswurf. Der handelt, da ist die Hauptfigur, ist jemand, den es zwar gegeben hat, wir wissen, dass es sie gegeben hat, aber sie ist erwähnt in genau einem Werk der Antike, nämlich der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren. Der schreibt an einer Stelle, dass die beiden kleinsten Menschen dieser Zeit, einmal der Zwerg Knupius und dann die Zwergin Andromeda war, die eine Freigelassene der Enkelin von Kaiser Augustus Julilla war, und mehr wissen wir über sie nicht. Und dann noch genau, wie groß sie war. Mhm. Und das ist es. Diese ganz kurze Bemerkung. Mehr ist über die Frau nicht bekannt, also dass sie eine Sklavin war, wem sie gehört hat, dass sie eine Zwergin war, wie groß sie war. Aber ich dachte mir, das ist ein tolles Romanthema. Jemand, der in der Hierarchie ganz, ganz unten ist, also machtloser als eine Zwergin, die Sklavin ist, kann man nicht mehr sein. Und als Gegenbild dazu jemanden ganz oben, nämlich die besagte Enkelin von Augustus, der sie eine Zeit lang gehört hat. Und diese Konstellation zwischen den beiden Frauen fand ich sehr spannend. Das heißt aber natürlich, in diesem Fall hatte ich nur minimal wenige Fakten über die Frau, die meine Hauptfigur wurde. Das heißt aber nicht, dass ich weniger Recherche hatte. Denn worüber man was herausfinden kann, ist, wie haben Sklaven in dieser frühen Kaiserzeit im alten Rom gelebt? Was hat man gegessen? Sowohl als reicher Mensch als auch als armer Mensch. Was war die Kleidung für die jeweiligen unterschiedlichen Stände? Es gibt sogar Rezepte. Bücher aus dem alten Rom, was das betrifft. Oder dann auch den Umstand, dass es einen höllischen Straßenlärm gegeben hat in dieser Zeit. Und zwar, weil tagsüber kein Bauern ihre Sachen nach Rom reinbringen durften, sondern das durfte nur in der Nacht der Fall sein. Und das hat natürlich für sehr viel Lärm in den Straßen gesorgt. Und solche Details, die kann man dann als Autorin benutzen, um sich den Alltag der Personen zurechtzulegen. Das heißt, die Persönlichkeit in dem Fall ist mal eine reine Erfindung, aber basiert natürlich auf dem, was ich rausgefunden habe, von dem, was es bedeutet hat, Sklave in dieser Zeit zu sein. Und so ist das bei jedem Hauptfiguren. Von manchen wissen wir wahnsinnig viel und wir können so sogar ihren Sprechrhythmus nachempfinden, weil es von ihnen, wie bei den Brüdern Grimm und den Schwestern Droste, wirklich schriftlich Zeugnisse gibt. Und zwar nicht nur bei den ganz Bekannten wie Annette von Droste, sondern auch bei ihrer Schwester Jenny ist es so, dass wir das Tagebuch haben. Mhm. Das heißt, es ist relativ einfach, sich vorzustellen, wie sie sich ausgedrückt haben und ihre Persönlichkeit eben nicht nur durch die Linse von Biografen zu erahnen, sondern auch durch ihre eigenen Zeugnisse. Aber natürlich, je weiter man zurückgeht, desto schwerer ist das und desto mehr Spekulation ist dabei. Wovon man sich als Autorin historischer Stoffe sehr schnell verabredet ist, dass es so etwas wie eine einzig wahre Quelle geben könnte. Und das gilt natürlich auch für autobiografische Quellen, denn jeder sieht sich ja selbst auf eine sehr befangene Weise und anders als die anderen einen sehen.
Äußerst subjektiv, ja.
So ist es. Und wenn wir eine mittelalterliche Chronik als Basis nehmen, von irgendeinem Mönch geschrieben, dann, der selbst, wenn es jemand ist, der nicht 50 Jahre später, sondern in dieser Zeit gelebt hat, dann muss man auch sagen, ja, was war seine Agenda? Welcher Fürst hatte in seinem Landstrich das Sagen? Ist der vielleicht in Fehde gelegen mit jemand anderem, über den der Mönch schreibt? Und was beeinflusst es das? Dann kann man natürlich auch nicht von so einem Mönch erwarten, dass er sich unbedingt positiv über, sagen wir mal, Herrscher wie Friedrich II. Von Hohenstaufen äußert, die ja öfter des Agnostizismus angeklagt wurden oder gar der Unglauben. Und das färbt natürlich auch auf die Berichterstattung ab. Und bei Menschen, die nicht aus einem sozial hochstehenden Stand waren, gibt es noch viel weniger, wie bei meiner Sklavin Andromeda eben, über sie, was bei jemandem vorliegt, der es von Chronisten für wert befunden wurde, ihn überhaupt zu erwähnen. Dann ist es nochmal ein Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen tauchen meistens in der überwiegenden Zahl der antiken und mittelalterlichen Chroniken nur dann auf, wenn sie jemand missbilligt und nicht, wenn sie alles richtig machen, nach Meinung ihrer Zeitgenossen. Was auch wieder darauf abfärbt, All das bedeutet für uns Romanautoren im Unterschied zu den Sachbuchautoren, wir müssen zumindest keine Fußnoten schreiben. Mhm. Sachbuchautorinnen und Autoren, die müssten, nicht alle tun es, aber die müssten zumindest darauf hinweisen, okay, ich habe meine Meinung, wie er oder sie war, aber es ist sehr viel Spekulation dabei. Das und das sind meine Fakten. Und darauf basierend denke ich, das und das ist der Fall. Aber ich weiß, es könnte möglicherweise auch ganz anders gewesen sein. Und das ist die Alternativerklärung. Mhm. Als Romanautorin brauche ich so etwas nicht zu machen. Da kann ich mich für eine Möglichkeit entscheiden. Kann sagen, okay, ich glaube jetzt, das war der Grund, zum Beispiel, warum die Ehe zwischen Byron und seiner Ehefrau Annabella so schnell, so fürchterlich schiefgegangen ist. Und ich muss keine Fußnote hinzufügen. Diese Meinung basiert auf Brief so und so, vom so und so vielten so und so. Das kann ich mir sparen, weil es ein Roman ist und kein Sachbuch. Und das heißt, es ist immer Spekulation dabei. Und es steht auch nicht drauf, das ist die einzig wahre Wahrheit. Aber natürlich müssen wir uns auch bewusst sein, dass viele Leserinnen und Leser, wenn sie einen Roman lesen, davon sich trotzdem das Bild formen lassen. Das ging mir ja als Leserin nicht anders, von einer historischen Persönlichkeit. Vielleicht werden sie neugierig und wollen mehr darüber lesen, aber vielleicht belassen sie es auch dabei und haben dann das Bild, was wir Autoren geformt haben, auch wenn es ein fiktives ist. Ja, und das kann dann dazu führen, dass man als Autorin gefragt wird, ja, das habe ich aber in dem anderen Roman ganz anders gelesen. Dann kann man sagen, ja, das ist die Art, wie diese andere Autorin oder dieser andere Autor diese Person interpretiert hat. Wir haben beide die gleichen Quellen gelesen, aber wir haben halt unterschiedliche Schlussfolgerungen dazu gezogen oder wir haben es unterschiedlich für unsere jeweiligen Geschichten, die wir erzählen wollten, brauchen können.
Dafür ist es ein Roman. Ne?
So ist es. Genau. Und dann ist es ja noch so, das Gemeine ist, die Geschichte liefert immer einem viel, viel mehr Personen, als man braucht für eine Geschichte, im Sinn von Story, jetzt nicht History. Und dann heißen sie meistens alle noch sehr, sehr ähnlich. Das ist ganz gemein im alten Rom, wo die Frauen in der Regel sowieso nur den Familiennamen gehabt haben und man sich dann Spitznamen ausdenken muss, um klarzumachen, das sind verschiedene Figuren. Aber auch bei einem mittelalterlichen Roman, also als ich den Roman Das Spiel der Nachtigall geschrieben habe über Walter von der Vogelweide, da hatte ich manchmal den Eindruck, sämtliche Leute heißen Otto, Friedrich oder Heinrich.
Das war wahrscheinlich auch.
Ja, das waren halt die beliebtesten Namen. Und bei Adligen kann man sich dann auf den Geschlechternamen noch mit rausreden. Bei Bürgerlichen ist es noch schwerer, auch weil Nachnamen erst als sehr allmählich aufkamen, als noch zusätzlichen Unterschied. Und dann muss man sich wieder auf Spitznamen verlassen und dann sich fragen, wer muss vorkommen, damit klar ist, warum alles so passiert, wie es passiert, wen kann ich weglassen oder bei wem würde es persönlichkeitsverändernd wirken, wenn wir sie weglassen. Und welche Geschichte will ich konkret erzählen? Will ich überhaupt das ganze Leben von jemandem erzählen oder nur einen kurzen Ausschnitt? Ich meine, ich habe Romane geschrieben, die handelten tatsächlich wortwörtlich von dem ganzen Leben, wie bei meinem Roman Die Löwin von Aquitanien. Der fängt wirklich mit der Geburt der Hauptfigur an und hört kurz vor ihrem Tod auf. Aber ich habe auch einen Roman geschrieben, wie eben Grimms Morde, der nur innerhalb von wenigen Wochen im Leben der Geschwister Grimm und Droste spielt und das eben im März 1821 und das ist Minimalhandlungszeit und ist natürlich eine ganz andere Art, eine bestimmte Geschichte zu erzählen.
Welche Art von Leserinnen und Lesern sind dir lieber? Die, die zwischendurch denken, das muss ich googeln, ob das wirklich so war, oder die, die einfach sich in diese Geschichte fallen lassen können und sagen, ich lasse mich jetzt davon wegtragen, ist mir doch egal, ob die sich wirklich kannten oder ob dieser Brief existierte oder ob Nette und Jenny wirklich zusammen in der Kutsche mit August gefahren sind, also was auch immer. Welche magst du lieber?
Ich mag beide. Ich freue mich, wenn ich Zuschriften kriege oder wenn bei der Lesung mich jemand fragt, Mensch, ich habe das und das in dem Buch gelesen und dann habe ich nochmal nachgeschaut und dann war ich sogar bei dem Grab oder das hat mich daran erinnert, dass ich diesen anderen Roman gelesen habe oder jemand macht sich die Mühe und hat sogar die Briefe gelesen. Toll. Aber ich freue mich auch sehr, 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 wenn ich von Leuten höre, die gesagt haben, also ich habe vorher gar nicht geglaubt, dass es überhaupt interessant sein könnte. Ich dachte, Mensch, wer interessiert sich schon für ein paar Märchensammler? Wir sind doch alle aus dem Märchenalter heraus, so ungefähr. Aber dann habe ich dieses Buch gelesen und habe gedacht, Mensch, das sind total spannende Charaktere. Und auch das freut mich wahnsinnig. Es ist beides für mich als Autorin sehr schön. Und ich freue mich über beide Arten von Leserinnenreaktionen.
Du versinkst ja sehr in die Recherche, wenn du an ein Buch herangehst und gehst dann nicht nur in Dokumente, sondern fährst auch oft in die Länder, in denen etwas stattgefunden hat. Kannst du mal den Entstehungsprozess eines Tanja Kinkel-typischen historischen Romans beschreiben? Also wie viel recherchierst du? Wie ausführlich wird das? Nach wie viel Zeit und mit wie viel Material fängst du an, am Draft zu arbeiten, zu konstruieren und wann schreibst du?
Also ich habe meistens mehrere Ideen. Manche sind Roman, manche sind Kurzgeschichtenideen. Und aus manchen wird auch nie etwas aus dem einen oder anderen Grund. Ich fange an, mich auf ein bestimmtes Thema hin einzulesen. Dann kann es passieren, dass ich entweder denke, ja, das könnte etwas sein oder nee, doch nicht so sehr. Oder ich stoße vielleicht auf einen Seitenaspekt, der auf einmal viel interessanter ist, als was ich zuerst als Hauptthema im Sinn hatte. Das ist mir zum Beispiel bei meinem Roman Die Säulen der Ewigkeit gegangen. Ich wollte ursprünglich über einen schottischen Maler schreiben namens David Roberts, der 1838 in Ägypten war und da die ersten großen Ausgrabungen gezeichnet und gemalt hat. Und das ist auch ein großes Glück, weil die Farben inzwischen von den Tempeln längst alle verschwunden sind. Also wir haben tolle Bilder von dem. Wir haben auch sein Tagebuch. Ich dachte mir, könnte mir vielleicht ein mögliches Romanthema sein. Ich fange also an zu recherchieren. Habe sogar das Tagebuch im Original zu sehen gekriegt in der schottischen Nationalbibliothek, stelle aber fest, der Mr. Roberts ist als Person nicht sehr interessant und zeitgleich, weil ich halt über Ägypten im frühen 19. Jahrhundert wirklich gar nichts vorher wusste, habe ich mich nicht nur über die Zeit eingelesen, in der David Roberts da war, sondern über die letzten 30 Jahre vorher, damit ich einen gewissen Kontext für mich herstellen kann. Und dabei stieß ich nun auf zwei Leute, die ich viel spannender und interessanter fand, nämlich auf Giovanni Belzoni und seine Frau Sarah, die war Engländerin, er war Italiener. Er hat als Jahrmarktskünstler angefangen, er hat den starken Mann in Jahrmärkten und Zirkussen abgegeben. Die beiden waren in Zypern, gastierten sie, als ein Gesandter des Paschas von Ägypten kam und auf der Suche nach europäischen Ingenieuren war. Und Giovanni hat sich erfolgreich als Ingenieur ausgegeben, wurde vom Pascha angeheuert, nach Ägypten gebracht und dort hat er dann wiederum vom englischen Konsul dort den Auftrag gekriegt, eine von dem besagten Konsul erworbene Statue für ihn zu transportieren. Ingenieursauftrag. Und daraus entwickelte sich, dass Giovanni Belzoni einer der ersten großen Archäologen vor Ort wurde. Er hat unter anderem Abu Simbel ausgegraben.
Okay.
Den grandiosen Tempel dort. Mhm. Er hat eins der schönsten Gräber im Tal der Könige gefunden, das Setos-Grab und den Eingang zur zweitgrößten Pyramide, der Chefrenpyramide. Und seine Frau Sarah war nicht nur größtenteils an seiner Seite, sondern auch, wenn sie nicht gerade an seiner Seite war, war sie selbst unterwegs als Mann verkleidet. Zum Beispiel, als er eben mit der Chefrenpyramide zugang war, da war sie als Mameluk verkleidet, ist sie nach Palästina gegangen. Und er hat in Jerusalem sogar die Al-Aqsa-Moschee besucht. Sarah war eine sehr patente Frau und ich dachte mir, Mensch, die vor allem interessiert mich sehr viel mehr als David Roberts. Sorry, David Roberts. Sarah Belzoni ist die Hauptfigur meines neuen Romans. Die waren 20 Jahre vorher in Ägypten. Mhm. Während der Endphase der Napoleonischen Kriege sind sie dann hingekommen und habe dann über die geschrieben. Also das kann im Frühfeld der Recherche passieren, dass das eben in eine ganz andere Richtung geht. Dann schaue ich, wenn es historische Figuren sind, die mich interessieren. Und ich habe ja auch Romane geschrieben mit Hauptfiguren, die erfunden waren. Das ist wieder ein anderer Prozess. Mhm. Aber wenn es historische, konkrete Persönlichkeiten sind, die mich überhaupt zu einem Thema hinziehen, dann schaue ich, gibt es Biografien von denen. Bei den Belzonis war es zum Beispiel so, es gab nicht nur seinen Reisebericht, zu dem Sarah einen sehr ausführlichen Anhang über die Frauen in Ägypten, Syrien und Palästina geschrieben hat, sondern es gab eben auch Berichte und Tagebücher von dem englischen Konsul, Biografien von dem französischen Konsul, der in Fehde mit dem englischen Konsul lag und auch in eine total andere Perspektive mit reingebracht hat. Also recht gutes Quellenmaterial. Und dann natürlich, was gibt es über den Alltag, Kleidung, Essen der Zeit, damit ich das für mich zum Leben erwecken kann. dann ist es mir möglich, an die Stelle zu fahren, wo der Roman spielt oder die Stellen. Das ist, kann auch total unterschiedlich sein. Und es ist nicht immer eine Schwierigkeit des Weges. Zum Beispiel bei meinem Roman Im Schatten der Königin, das war der, in dem die erste Elisabeth eine Rolle spielt, die, was auch ein historischer Krimi ist, da war es kein Problem, nach England zu fahren. Nur das Haus, in dem zwei Drittel des Romans spielen, das gibt es nicht mehr. Das ist schon vor 200 Jahren eingerissen worden. Mhm. Und was da steht, ist also ein völlig anderes Gebäude jetzt. Und das heißt, da war es sehr viel wichtiger, sich Beschreibungen aus der Zeit zu besorgen und sich vergleichbare Gebäude anzuschauen, um ein Gefühl zu kriegen, wie dieser Haupthandlungsort auszusehen hatte. Oder bei meinem Roman Mandukhai, der über eine Mongolenherrscherin im 15. Jahrhundert spielt, da war es so, das war ungeheuer wichtig für mich, in die Mongolei zu fahren, was ich auch gemacht habe. Das war wohl meine abenteuerlichste Recherchereise bis jetzt, denn außerhalb von Ulaanbaatar habe ich dann tatsächlich in Jurten gelebt. Und bin über die Steppe gezogen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, das einfach nicht nur durch ein Bildband oder ein Dokumentarfilm hätte ersetzt werden können. Aber was es in der Mongolei nicht gibt, ist zum allergrößten Teil nicht gibt, sollte ich sagen, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, sind wirklich mehrere Jahrhunderte alte Gebäude. Denn die Mongolen waren eben in erster Linie ein Nomadenvolk. Mhm. Und das heißt, es war wichtiger, sich mit Hilfe meiner Dolmetscherin Geschichten, Erzählungen anzuhören oder zum Beispiel Pflegetipps geben lassen, wie kann man, wenn man eben keine modernen Medikamente zur Hand hat, dann gegen Erkältung was tun? Mhm. Oder was haben Frauen wohl im 15. Jahrhundert gemacht, um das, die Sache mit ihrer Periode zu lösen? Mhm. Und sowas konnte ich dann auch eben vor Ort fragen. Und auch das kann eben eine Recherchereise bedeuten. Wobei Recherchereise für mich eher im letzten Teil der Recherchezeit anfällt. Ich fange also immer über Bücher an, schaue, was es an Erstquellen gibt, an Primärquellen. Dann gibt es Biografien, dann gibt es Bücher über die Zeit, über die Gewohnheiten der Zeit. Dann, je nachdem, wann der Roman spielen soll, was war die Unterhaltung der Zeit? Aus dem 19. Jahrhundert, da wissen wir natürlich auch, welche anderen Romane, Dichtungen, Musikstücke haben meine Hauptfiguren hören können, mhm, und so weiter. Wohingegen das eben bei einem Roman wie Die Söhne der Wölfin, der versucht, die Gründungssage von Rom vor allem einigermaßen historisch plausibel im Hintergrund zu erzählen, absolut nicht der Fall ist, denn da spekulieren selbst die Archäologen sehr viel. Also wie gesagt, ist von Jahrhundert und Handlungsort und Zeit immer total unterschiedlich. Und irgendwann, meistens so nach 1,5 Jahren, weiß ich dann erstens ganz konkret, welche Geschichte will ich erzählen? Das heißt, soll es eine ganze Lebensgeschichte sein oder nur ein kurzer Ausschnitt daraus? Mhm. Dann, welches sollen meine Hauptfiguren sein? Wen kann ich alles weglassen? Denn wie gesagt, die Realität bietet immer viel, viel mehr Figuren, als man reinpacken kann. Und was sollen die wichtigen Themen des Buchs sein? Wo will ich mit dem Roman hin? Und im Groben steht dann dieser Roman für mich, bevor ich anfangen kann, ihn zu schreiben. Das Schreiben selbst ist ein sehr emotional gefühlsintensiver Zustand für mich. Und im Idealfall, wenn ich nicht gestört werde, dann kann ich das wirklich von morgens bis abends tun. Ich sage dann vorher immer allen Freunden und Bekannten, also ich tauche mal jetzt für die nächsten paar Wochen ab, denn jetzt bin ich soweit und kann den Roman in Erstfassung schreiben. Nicht immer war ich in der glücklichen Lage, tatsächlich dann nicht gestört zu werden, aber den größeren Teil der Zeit hatte ich dieses Glück und konnte also nonstop von morgens bis abends schreiben. Irgendwann bin ich am Abend dann zu erschöpft, um weiterzumachen, aber gleichzeitig noch zu wach und einzuschlafen. Es ist kein sehr, man kommt nicht viel zu schlafen in dieser Phase. Mhm. Anders als die meisten meiner Kollegen bin ich ein Tag- und kein Nachtmensch. Ich kenne viele Autoren und Autorinnen, die fangen erst mittags zu leben an, aber sind dann in der Lage, wirklich ganze Nächte hindurch zu schreiben. Das ist bei mir umgekehrt. Ich habe kein Problem damit, sehr früh aufzustehen. Aber abends, wenn der Abend in die Nacht übergeht, bin ich nicht mehr schriftstellerisch zu gebrauchen. Mhm. Und da muss ich aufhören. Und dann, wenn ich die Erstfassung habe, was nicht so lange dauert, dann ist die Erstfassung ja wirklich nur eine Rohfassung. Die ist nicht so weit, dass die gleich schon in Druck gehen kann. Mhm. Und das heißt, ich muss mich selbst zwingen, das Manuskript mehrfach durchzukorrigieren. Und das ist wirklich der schweißtreibende Teil. Die Recherche macht Spaß, das ist so wie eine Detektivreise jedes Mal wieder. Und die macht sehr viel Spaß und gleichzeitig entspinnt sich ja in dieser Stelle meine Fantasie und ich habe sehr viel Freude beim Ausfabulieren und das verstärkt sich noch viel mehr beim Schreiben. Und dann kommt die eigentliche Mathematik der Sprache, wenn man wirklich jeden Satz daraufhin abklopfen muss, habe ich das rübergebracht, was ich rüberbringen wollte, sollte ich hier nicht was ergänzen oder da was weglassen. Und wenn ich das selbst ein paar Mal gemacht habe und das Manuskript an den Verlag geht, dann geht ja das Gleiche nochmal von vorne los. Denn, und das ist auch sehr, sehr wichtig, dann liest die Lektorin oder der Lektor das Manuskript und bringt, und das ist unverzichtbar, ihre neue Perspektive darauf ein. Denn für mich als Autorin ist ja zu diesem Zeitpunkt schon selbstverständlich, warum die Romanfiguren tun, was sie tun. Ich habe so lange mit ihnen gelebt, ich weiß, warum die das tun. Und manchmal liest man automatisch das hinein, was man sich ausgedacht hat, was aber tatsächlich nicht so ausdrücklich dort steht. Mhm. Und Lektorat ist also nicht nur auf Tippfehler oder Wiederholungsfehler zu achten, das ist wirklich das Allergeringste dabei, sondern ein gutes Lektorat bedeutet, dass die entsprechende Lektorin dann auch sagt, ich verstehe nicht, warum so und so in dieser Szene das macht. Die Motivation ist mir nicht klar und du greifst das auch später nicht mehr auf. Oder umgekehrt. Mensch, die Figur ist toll, aber aus der könntest du, finde ich, noch mehr machen. Die braucht nicht nur in dem einen Kapitel vorkommen. Was ist, wenn sie später auch noch mal vorkommt? Nicht vorschreiben, was man daraus, sondern einfach nur aus Gedenkanstoß könnte man die nicht noch weiter ausbauen.
Kannst du gut mit Kritik umgehen?
Ich denke, ich reagiere wie wir alle. Die erste Reaktion ist nämlich immer, ja, aber zu sagen und zu protestieren. Aber, und deswegen ist es so wichtig, eine vertrauensvolle Arbeitsbasis mit dem Lektor oder der Lektorin zu entwickeln. Als zweites kommt dann bei, im Fall einer solchen Vertrauensbasis die Reaktion, könnte nicht doch was dran sein. Und in den allermeisten Fällen ist wirklich etwas dran und davon wird das Manuskript besser. Und deswegen ist es auch so, nach Jahrzehnten professioneller Arbeit, und das wird, egal wie alt ich werde, nie anders werden, davon profitiert jeder Roman, wenn er wirklich gut lektoriert wird. Weil die Lektoren sind Leute, die sehr gründlich lesen, sehr intensiv lesen, absolut nicht flüchtig. Und wenn man sie respektiert, dann weiß man das. Und wenn die dann eben ihre Reaktion geben, dann ist das die Reaktion von außen, von jemanden, wie ja auch später die Leser, die nicht mit Vorkenntnissen an das Manuskript reinkommen. Und es ist sehr wichtig, dass das Manuskript für sich steht, dass es nicht nur für Experten zugänglich ist, sondern auch für Leser, die, was weiß ich, eben vorher in ihrem Leben noch nie ein Buch über die Mongolei gelesen haben und sich in mongolischer Geschichte null auskennen. Und wenn der Roman dann eben auch für so jemanden funktioniert, dann ist das eine ungeheure Bestätigung. Und wenn dann jemand sagt, also das finde ich toll, aber hier habe ich noch ein bisschen Erklärungsbedarf, dann wird das Manuskript davon besser.
Das ist ja auch ein Punkt, den du in ganz vielen Interviews auch immer wieder gesagt hast, dass du das auch ganz jungen Autorinnen und Autoren rätst, die ihr erstes Werk schreiben, dass sie unbedingt einen Lektor oder eine Lektorin brauchen, die ihnen dabei helfen.
Auf jeden Fall. Nun ist es nicht so, dass jeder von uns jemanden in der eigenen Familie hat, die das für einen erledigen können oder unter dem eigenen Freundeskreis. Aber im Zeitalter des Internet gibt es ja unter anderem Bücherforen, wo man leidenschaftlich über Bücher diskutieren kann. Ob das jetzt Büchereule ist oder Lovely Books oder noch ein paar andere. Und durch diese Bücherforen kann man Leute entdecken, die ebenfalls einen gleichen Lesehunger haben, von denen man auch sehen kann, dass die vielleicht im Geschmack ähnlich sind. Mhm. Und wenn man mit denen über andere Leute Romane diskutiert hat, dann kann man sehen, ja, doch, mit denen kann ich und die zeigen tolles Urteilsvermögen oder Mensch, was die da zu dem Roman gesagt hat, da wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen, aber die haben total recht und jetzt lese ich es ganz anders. Und so eine Person kann man dann bitten, könntest du, ich hab selbst was geschrieben, könntest du dir vorstellen, das mal durchzusehen und mir dann deine ehrliche Meinung dazu zu sagen? Wie gesagt, das muss nicht ein professioneller Lektor sein, aber es muss jemand sein, der gerne liest und bereit ist, sich mit einem Buch auseinanderzusetzen. Und so jemanden, wenn man ihn nicht in der eigentlichen Familie oder im eigenen Freundeskreis hat, kann man eben auf diese Weise zum Beispiel finden.
Was ist denn für dich ein richtig gutes Buch?
wenn es mich gleichermaßen emotional als auch intellektuell anspricht, wenn ich es sofort wiederlesen möchte, wenn ich es das erste Mal beendet habe und wenn ich auch Jahre später das Buch nochmal lesen kann und dabei ganz neue Dinge daran entdecke. Bücher, die ich nur einmal lesen kann, bei denen kann ich höchstens intellektuell sagen, ja, ich sehe, dass der Autor da was geschafft hat, aber es wird dann nie ein Lieblingsbuch von mir als Leserin, sondern Bücher, die für mich im persönlichsten Empfinden gut sind, das sind solche, die auf diesen beiden Ebenen funktionieren müssen und die mich dazu bringen, sie unbedingt wiederlesen zu wollen.
Was sind solche Bücher? Kannst du uns ein paar Lesetipps geben?
Zu viele, um sie alle aufzuzählen. Aber ja, zu verschiedenen Themen und Genres kann ich auch verschiedene Tipps geben.
Welches ist dir denn zuallererst aufgefallen, als du gerade darüber gesprochen hast? Dieser Gedanke von emotionales und intellektuelles Gefangensein sofort und diese Begeisterung zuklappen und sagen, das lese ich nochmal.
Also eines der jüngsten, was ich erst vor ein paar Monaten gelesen habe, das ist von Shelley Parker Chan. Und das war ein Roman über, ich zögere jetzt, weil das einen Schlüsselplotpoint vorwegnimmt. Ja,
nicht spoilern.
Ja, also basiert. Es ist gleichzeitig historisch und es ist ein Hauch Fantasy dabei und basiert auf der Zeit des ersten Ming-Kaisers. Und was mit der Hauptfigur der Fall ist, ist, und das kann ich aber nicht sagen, ohne zu spoilern. Aber okay, es steht auch hinten auf dem Schutzumschlag.
Okay, dann ist es kein Spoiler.
Also ja klar, also die historische Vorlage ist der erste Ming-Kaiser. Aber der besondere Dreh des Romans ist, dass diese Person eine verkleidete Frau ist. Und gerade weil China immer noch so ungeheuer patriarchalisch ist, ist das wunderbar schön und subversiv. Aber gleichzeitig wird das nicht genügend, wenn es nicht auch so süffig erzählt wird, so fesselnd mit ungeheuer spannenden Figuren. Und der Roman ist eigentlich eine Romanduologie und man kann sowohl alle beiden Bücher als auch das erste nur gelesen werden. Ist ein ungeheuer fesselndes Buch, das erste und das zweite auch. Und zeigt, dass du gleichzeitig historisch und fantastisch erzählen kannst, eine scheinbar bekannte Geschichte völlig gegen den Strich gebürstet. Und das wäre jetzt also ein Beispiel für die Kreuzung aus Historie und Fantasy. Dann gehe ich jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurück. Der Roman, den ich als Kind gelesen habe, der mein allererster historischer Roman war, an den ich mich erinnere, das war tatsächlich Sinuhe der Ägypter von Mika Waltari. Und das ist ziemlich harter Tobak, wenn man selbst nur 7 oder 8 Jahre alt ist. Aber er hat mich so gefesselt, dass ich schwerst beeindruckt war. Und auch Jahrzehnte später, wenn man noch mal rangeht, kann ich immer noch sehen, dass es ein sehr, sehr beeindruckender historischer Roman ist. Vor allem, weil Mika Waltari etwas geschafft hat, was historische Romane, vor allem wenn sie in der Ich-Form geschrieben sind, was ich auch getan habe, aber sehr selten. Meistens schreibe ich in der dritten Person. Mika Waltari hat fast ausschließlich in der Ich-Form geschrieben. Und nicht immer, aber bei Sinuhe hat er es tatsächlich geschafft, dass ich ihm glaube, dass hier ein Ägypter vor über 3000 Jahren spricht. Das Problem mit Ich-Form im historischen Roman ist, dass es oft genug einfach viel zu modern klingt. Dass ich nicht eine andere Stimme höre als die der Autorin oder des Autors. Aber es gibt ein paar gloriose Ausnahmen. Und dieser Roman, Sinuhe der Ägypter von Mika Waltari, ist so ein Roman. Und wenn man so etwas schafft, dann ist das einfach grandios. Dann ist es so, dass natürlich ein historischer Roman, der so viele Jahrzehnte alt ist, inzwischen von der Forschung überholt ist. Waltari hat das basiert auf den Ergebnissen, wie sie damals vorlagen in seiner Gegenwart. Und er hat ihn in den 1940er Jahren geschrieben. Inzwischen wissen wir noch über die Epoche von Echnaton sehr viel mehr, als Mika Waltari wusste. Aber das macht den Roman nicht weniger gut, weil er als Roman einfach so ungeheuer lesbar ist, dass der Umstand, dass er auf inzwischen überholten Forschungsergebnissen basiert, da wirklich keine Rolle spielt. Oder ein Roman wie Cassandra von Christa Wolf ist ja ein Roman, der gleichzeitig auf einer Sagenfigur basiert und natürlich aber auch sehr aus ihrer eigenen Existenz als Autorin in der DDR geschrieben ist. Das heißt, man kann ihn auf doppelter Weise lesen. Man kann ihn als Roman lesen, der die Sage von Cassandra erzählt und als Deutung von der Figur Cassandra für mich sehr viel besser funktioniert als ihr späterer Roman über Medea. Übrigens, aber man kann ihn auch lesen als Kommentar von Christa Wolf auf ihre Gegenwart der frühen 1980er in der DDR. Oder ihr, was meine absolute Lieblingsnovelle von Christa Wolf ist, Kein Ort nirgends, über die Günderode, Caroline von Günderode und Heinrich von Kleist, eine fiktive Begegnung zwischen den beiden, die sind sich in Wirklichkeit nie begegnet und Christa Wolf sagt das gleich im ersten Satz, dass sie sich begegnet sind, wir würden es uns wünschen, aber es ist so sensibel geschildert und kriegt gleichzeitig das Kunststück fertig. Die Hauptfiguren sind Künstler der deutschen Sprache und trotzdem hört sich jeder Satz, den Christa Wolf ihnen in den Mund legt, tatsächlich so an, als könnten sie ihn gesprochen oder gedacht haben. Schön. Und das ist wunderschön.
Wenn du selbst schreibst, tust du das ja meistens am Tegernsee. Stimmt das noch?
Ja, zum allergrößten Teil. Oder in meiner Wohnung in München. Aber ich schreibe am liebsten im Januar oder in den Sommermonaten, wenn ich tatsächlich an den See gehen kann. Auch weil ich mich da noch mehr einigeln kann, als in eine Münchner Wohnung auf dem Gammberg ganz zu schweigen. Ohne dass mir jemand selbst beim täglichen Spazieren gegenüber den Weg läuft.
Ja, das ist in Bamberg schwer zu vermeiden.
Absolut. Ich liebe Bamberg, ich bin ausgesprochen gerne hier, aber ich kann selbst am Samstag nicht in die Stadt gehen, ohne dass ich ein paar Leute treffe, die ich kenne.
Hast du Rituale beim Schreiben? Was für eine Situation schaffst du dir, damit du in diesen Flow reinkommst, den du vorhin beschrieben hast, dass du quasi von morgens bis abends durchschreiben kannst?
Keine besonderen Rituale. Wie gesagt, vorab versuche ich überall klarzumachen, dass ich jetzt schreibe und bitte wirklich nur, wenn es ein absolut wichtigster Notfall ist, sich melden und ansonsten in Ruhe lassen. Was ich in der Früh tue, ist einfach viel Tee trinken, um richtig wach zu sein und Zeitung zu lesen und dann geht's los und dann kann ich mich ganz rein in das Thema vertiefen. Ich kann nicht sagen, dass ich bestimmte Rituale habe. Was ich mache, ist, weil ich ja tagsüber dadurch praktisch die ganze Zeit sitze, dass ich an solchen Tagen zwischendurch immer wieder abbreche, auch um Spaziergänge zu machen, als Gegengewicht einfach zu dem langen Sitzen. Oder dass ich auch, um die Augen zu entspannen, zwischendurch Musik höre. Und die Musik ist von Buch zu Buch unterschiedlich. Muss nicht immer Musik aus der Epoche sein. Zum Beispiel, als ich Die Schatten von La Rochelle geschrieben habe, was ein Roman ist, der zur Zeit des Kardinals Richelieu, der aus den drei Musketieren spielt, also erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, habe ich in dieser Zeit wahnsinnig viel Verdi gehört. Das ist 19. Jahrhundert, hat also mit Richelieu absolut gar nichts zu tun, hat sich aber emotional für mich miteinander verbunden und war eine wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen. Hat natürlich auch dazu geführt, dass ich unwillkürlich die drei Hauptfiguren des betreffenden Romans heute noch als Bariton, Tenor und Sopran höre. Ja. Oder frische Luft zwischendurch, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Und wenn ich am See bin, dann kann ich das eben auch gleichzeitig mit tiefem Durchatmen im Wald verbinden, was toll ist. Das Wichtigste ist aber wirklich, ungestört zu sein. Bei kürzeren Texten, also Kurzgeschichten und so, die kann ich selbst in Hotelzimmern schreiben, solange man mich nur in Ruhe lässt. Bei längeren Texten brauche ich aber wirklich einen ganzen Ort, in dem ich mich einigeln kann. Und das habe ich das große Glück, dass ich diesen Ort habe.
Bei einer Geschichte hast du ja mal ganz viel Macht über die Geschichte abgegeben. Nämlich gleich bei deinem ersten Bestseller, der ja verfilmt wurde für die ARD. Jetzt hast du das große Glück, dass du auch, oder was heißt Glück, das hast du dir ja selbst erarbeitet, Drehbuchautorin bist, dass du weißt, wie so ein Drehbuch funktioniert. Aber eine Fernsehproduktion bedeutet ja, andere Menschen machen was mit deinem Stoff. Wie war das für dich und würdest du das wieder tun?
Also zunächst einmal muss ich dazu vorher abschicken, dieser Roman Die Puppenspieler war, wie gesagt, erst mein dritter Roman gewesen. Dann hat es Ewigkeiten gedauert, bis die Verfilmung zustande kam, weil über 12 Jahre tatsächlich zwischen dem Kauf des Stoffes und der Verfilmung, weil natürlich jede Art von historischen Film sehr teuer ist. Und ich hatte dann eine Zeit lang von Ziegler Produktion immer nur gehört, mit auf der Weihnachtskarte, ja, im nächsten Jahr machen wir es bestimmt. Und erst als dann eine neue Produzentin dazu kam zu dem Team bei Ziegler und die geniale Idee hatte, nicht in Italien zu filmen, sondern in Tschechien. Nicht nur in den Prager Studios, sondern auch an diversen Jobplätzen dort vor Ort und dadurch Geld zu sparen. Da konnte es dann endlich vorwärts gehen. Was aber der Fall war, weil das erst mein dritter Roman überhaupt war, da wo mein Verlag mich gerade erst von den Taschenbüchern zu den Festeinbänden befördert hatte, war, dass ich natürlich die Filmrechte nicht hatte. Die hatte ich zusammen mit dem Manuskript dem Verlag verkauft. Der Verlag hat sie seinerseits an Ziegler Produktion verkauft, die dann letztendlich die Puppenspieler verfilmt haben. Das heißt, ich hatte mit dem Drehbuch überhaupt nichts zu tun. Soweit die mich involviert hatten, war das aus reiner Höflichkeit. Die waren nicht vertraglich dazu verpflichtet und ich hatte auch kein Einspruchsrecht. Wie gesagt, wir hatten uns anfangs, als wir den Stoff gekauft hatten, mal gesprochen. Dann weihnachtlich mit immer Postkarten und Grußkarten und zum Geburtstag ausgetauscht. Dann, als es soweit war, war ich bei der sogenannten Warm-up-Party dabei. Ich wusste, dass es Wrap-up-Partys gibt, aber ich wusste vorher nicht, dass es auch Warm-up-Partys gibt zu Drehwochenbeginn und habe die Schauspieler kennengelernt. Den Regisseur kannte ich schon, weil Rainer Kaufmann tatsächlich so freundlich war, sich die ganzen 12 Jahre bereit zu halten. Er war von Anfang an der vorgesehene Regisseur gewesen und war tatsächlich bereit gewesen, immer wenn es dann so aussah, als ob es doch noch zustande kam, zu sagen, ja, ich mach's. Ich hatte zwischendurch mal einen Blick in ein Szenario werfen können, und hatte meine Meinung dazu gesagt, aber mehr auch nicht. Und das endgültige Drehbuch habe ich auch nicht zu sehen gekriegt. Ich war dann bei den Drehbucharbeiten 2-3 Tage lang, was hochinteressant war, aber was mir schon gezeigt hat, dass, also da war eine Sequenz, die direkt aus meinem Roman war, und das ist natürlich ganz besonders für mich, da mit dabei zu sein. Die anderen Szenen waren für mich Neuszenen, weil ich ja weiß, dass das bei einer Verfilmung praktisch unumgänglich ist. Denn ein Film oder eine Fernsehserie ist nun mal eine ganz andere Erzählweise als eine Romanerzählweise. Konnte ich mir schon denken, dass es auch sonst anders sein würde. Es war dann, als ich das Ergebnis gesehen habe, wiederum eigenartig, weil eine der Szenen, die ich beobachtet hatte beim Drehen, da hatte sich die Darstellerin der weiblichen Hauptfigur, hatte sich so viel Mühe gegeben mit dem Tanz, da hat sie mit Fackeln jongliert. Es war ein wahnsinnig komplizierter Tanz, die hat ihn fantastisch getanzt, 8-9 Mal hintereinander, damit es wirklich von allen Winkeln eingefangen werden konnte. Und jetzt in dem fertigen Film sind von diesem ganzen wunderbaren Tanz, auf den sie Monate hin trainiert hat, vielleicht nur noch 60 Sekunden drin. Und ich denke mir, wow, was muss das für die Frau bedeutet haben? Auch da, also das war nochmal eine eigene Perspektive, unabhängig von meiner Romanvorlage. Es war eine hochinteressante Erfahrung. Nun ist es so, ich habe miterlebt, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen hinter dem Projekt standen. Bei manchen Sachen habe ich mir gedacht, Mensch, ja, hätte ich retrospektiv auch so gemacht. Zum Beispiel, wenn ich gewusst hätte, dass Ulrich Mattes Rodrigo Borgia spielt, dann hätte ich ihm auch mehr Szenen geschrieben. In dem Roman kommt er auch nur in einem Kapitel direkt vor und ansonsten wird über ihn geredet, aber er kommt jetzt nicht vor. Aber wie gesagt, Ulrich Mattes, ich fand es toll, dass der viel präsenter in der Verfilmung war. Aber bei anderen Sachen, da musste ich schon mal schwer schlucken, wie zum Beispiel, dass eine der zentralen Beziehungen des Romans zwischen der Hauptfigur Richard Arzt und Jakob Fugger um 180 Grad genau umgekehrt ist, wie sie in dem Roman ist. Ich konnte, wenn ich sehr mich angestrengt habe, auch sehen, warum sie es gemacht haben. Aber ich bin nach wie vor natürlich der Meinung, dass die Beziehung, so wie ich sie mir gedacht habe, für mich die bessere ist. Aber dann habe ich mir gedacht, es ist einfach, wie seinerzeit die verschiedensten Dramen, die auf ein und demselben griechischen Mythos basieren, die Art, wie Aeschylus die Atridentragödie erzählt hat, von Agamemnon, Klytämnestra, Orestes, Elektra, ist ganz anders, als es Euripides getan hat, ist anders, als es Sophokles getan hat. Der Grundmythos ist der gleiche, die Charakterisierung der Personen ist total unterschiedlich. Und so ähnlich sehe ich das eben auch bei Romanverfilmungen, einschließlich meiner eigenen. Ich weiß, dass sowohl der Regisseur, der allerdings zu mir gesagt hat, am liebsten hätte er einen Sechsteiler daraus gemacht, aber das war nicht möglich.
Zwei Teile sind es am Ende geworden.
Es ist ein Zweiteiler geworden, ja. Als auch die Schauspieler haben ihr Bestes gegeben, herausgekommen ist ein schöner historischer Zweiteiler, der von meinem Roman inspiriert ist, aber seine eigene Geschichte erzählt.
Ich würde total gerne mit dir noch über deine politische und deine soziale Arbeit sprechen. Denn du hast ja schon sehr, sehr früh, schon 1992, gemeinsam mit deiner Familie und Freunden eine Hilfsorganisation gegründet, Brot und Bücher, die mittlerweile Hilfsprojekte in der ganzen Welt ins Leben gerufen hat. Ihr habt Schulen gebaut, ihr habt ganz, ganz vielen Kindern Bildung näher gebracht und dadurch auch die Möglichkeit, sich zu ernähren. Wenn du, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass ihr mittlerweile über 6 Millionen Euro gesammelt habt für dieses Projekt. Stimmt diese Zahl?
Ja, also wenn man alle Projekten, es gibt ja sehr viele, zusammenzählt. Wobei wir auch wirklich das große Glück gehabt haben, sehr oft zum Beispiel mit Sternstunden zusammenzuarbeiten oder auch sonst Spende zu gewinnen. Aber weißt du, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Mhm. Ich kann zum Beispiel sagen, dass bei einem der Projekte, die wir unterstützen, auch schon seit Jahrzehnten inzwischen dem Erich Kästner Kinderdorf, was hier in Franken ist, in Unterfranken, da ist es für die Kinder genauso wichtig, dass sie menschliche Zuwendung bekommen. Zum Beispiel ist es so, dass der Basketballspieler Dirk Nowitzki die wenigstens einmal im Jahr besucht. Und das macht er ohne Publicity, ohne dass jemand dabei ist. Aber der Umstand, dass ein Weltstar zu ihnen kommt, mit ihnen redet, Basketball spielt und so weiter, das ist für Kinder, die durch das, was mit ihm passiert ist und durch ihren Hintergrund ständig ein zerstörtes Selbstwertgefühl haben, so, so wichtig, dass es wirklich nicht zu ersetzen ist durch Finanzen. Gleichzeitig ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass man Geld hat, um Schulen aufbauen zu können, um Therapien zu ermöglichen. Und bei einer Schule, die in einem Entwicklungsland sich befindet oder in einem Land, das klimatisch derzeit immer härter getroffen ist, da ist es zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass Wasserzugang gegeben ist. Bei vielen Schulen ist mit das Erste, was wir bei denen finanziert hatten, ein Brunnen gewesen, damit eine regelmäßige Wasserversorgung sichergestellt war. Dann aber auch zum Beispiel in Tansania Gebäude für die Lehrer, damit die bei der Schule leben konnten. Dann ebenfalls gerade in afrikanischen Ländern sehr, sehr wichtig, nicht nur Unterrichtsgebäude für die Kinder, sondern zum Teil eben auch sogenannte Girls' Homes, gerade damit du die Leute überreden kannst, dass sie eben nicht nur ihre Söhne, sondern auch ihre Töchter zu einer Schule schicken, wo sie bei in manchen Fällen, was weiß ich, 12 Kilometer laufen müssen, dass du sagen kannst, nein, die können vor Ort übernachten und sie sind geschützt, sie sind da sicher. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann natürlich auch bei unserem allerersten Projekten in Assam, in Nordostindien, war das so, weil die Lehrer und die Schulen ganz wenig Geld vom Zentralstaat in Indien bekommen haben, dass auch Geld zur Verfügung gestellt wurde für Schulnahrung, was auch wiederum die Eltern motiviert hat, ihre Kinder dorthin zu schicken, damit ihre Kinder überhaupt die Kindheit überleben können. Daraus haben sich bei unseren erstunterstützten Schulen dann inzwischen ganze Dörfer rundherum, weil die Eltern nachgezogen sind, entwickelt, was ich fantastisch finde. Und es ist immer wichtig, sich einzubringen. Das kann man mit wenig oder mit mehr Geld machen, aber auf keinen Fall wegschauen und gleichgültig sein. Wir haben auch versuchen auch immer auf die Lebenswirklichkeit der Menschen zu achten. Zum Beispiel eines unserer neuesten Projekte ist jetzt nicht nur eine Schule, sondern eine Berufsschule, eine Berufsausbildungsschule in Tansania. Sehr viele Kinder und Jugendliche haben dadurch die Möglichkeit, direkt Handwerk zu erlernen und diese Berufsschulausbildung, die ihnen sonst nicht geboten wird. Dann haben wir zum Beispiel bei der regulären Schule entdeckt, dass ein großer Notenunterschied zwischen Mädchen und Jungen bestand, haben entdeckt, dass das deswegen war, weil die Mädchen, wenn sie ihre Periode hatten, nicht kommen durften. Und dann, das haben wir als nächstes die Möglichkeit herausgefunden, dass die Mädchen durch diese praktischen Handwerksausbildungen unter anderem auch eine Möglichkeit gekriegt haben, durch im Bereich Schneiderei, Nähen und so weiter, sich Binden zu nähen, selbst zu nähen. Und dadurch wurde ihnen dann erlaubt, weil sie entsprechend versorgt waren, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und siehe da, der Notendurchschnitt ging in die Höhe. Und jetzt sind die meisten Mädchen in der Schule besser als die Jungen, weil sie wirklich jetzt regelmäßig wieder am Unterricht teilnehmen können.
Das sind solche Kleinigkeiten manchmal.
Genau. Es ist einfach eben deswegen sehr wichtig, vertrauenswürdige Partner vor Ort zu haben, die da eben nachhaken können. Und dieses einfach nicht hinnehmen, die Jungen haben bessere Noten als die Mädchen, sondern zu fragen, warum ist das so? Warum fehlen die Mädchen so oft? Was ist da los?
Wie nah bist du an den verschiedenen Projekten dran? Also weißt du bei allen gerade den Stand? Fährst du hin? Kannst du sie besuchen?
Das ist auch unterschiedlich. Es kommt natürlich immer drauf, ist zum Teil eine Zeitfrage. Deswegen ist das mit den Partnern wichtig. Ich war sowohl in afrikanischen als auch in unseren indischen Schulen. Aber ich habe selbst so einen dichten Zeitplan, dass ich nicht sehr oft hingehen kann. Dafür ist es so, dass mein Vater, der nominell, ich sage immer, im Unruhestand ist, also nominell ist er im Ruhestand, aber er hat ein bisschen mehr Zeit, konnte auch öfter vor Ort sein. Aber mit jemandem zu arbeiten, der tatsächlich dort lebt und den man persönlich kennt. Das ist hier die beste Möglichkeit. Wir kriegen dann regelmäßige Berichte von unseren jeweiligen Partnern vor Ort. Aber die leben tatsächlich dort, die sind 24 Stunden am Tag da und die kümmern sich dann eben vor Ort um die jeweiligen Projekte. Was durch die heutigen technischen Möglichkeiten natürlich der Fall ist und was in den 90er Jahren noch nicht so möglich war, ist nicht nur E-Mails auszutauschen, sondern tatsächlich über WhatsApp billig zu telefonieren, weil es selbst in afrikanischen Ländern wie Benin, was zu den ärmsten afrikanischen Ländern gehört, trotzdem dankenswerterweise genügend Digitalisierung gibt, um eben nicht nur über Funk zu telefonieren, sondern über WLAN miteinander telefonieren zu können. Und deswegen, falls irgendwo eine akute Situation ist, dann gleich nachhaken zu können, fragen zu können oder umgekehrt Lösungen bieten zu können.
Und auch, so blöd wie es klingt, aber Videooptionen
auf
zu
jeden
haben,
Fall. Und
sehen,
die Bilder sofort zu kriegen, die Videofilme und eben nicht nur die Beschreibungen zu kriegen oder die Fotos im Anhang, sondern gleich auch mit der Kamera zu sehen. Aha, so sieht es aus.
Ja. Gibt es da gerade Projekte, die noch im Werden sind? Ist da Neues geplant?
Wie gesagt, das Neueste ist eben die Berufsschule in Kombination mit der Schule. Das ist wieder in Tansania, allerdings an einem anderen Ort als den, wo wir vorher schon Schulen unterstützt haben. Und wir können über unsere Website brotundbücher.de auch über jedes einzelne Projekt erzählen. Und das ist auch so, wenn wir Spenden bekommen, dass die Spender dann sagen können, ich möchte gerne, dass diese Spende dich speziell diesem Projekt zu tun gibt. Wenn sie das nicht sagen wollen, ist auch okay. Wir freuen uns und geben es dann immer an jeweilige besonders akute Projekte. Aber man kann sich auch unsere Website auf brotundbücher.de anschauen und sich in aller Ruhe einlesen und sagen, ja, okay, das spricht mich besonders an, das gefällt mir und hier, da möchte ich mich einbringen.
Aus der dritten Welt wieder zurück in den Ort, in dem wir gerade sitzen, nach Bamberg, deiner Heimatstadt. Du hast gerade selbst schon gesagt, wenn du hier durch die Straßen läufst, dann kommst du nicht vorbei, ohne mit Menschen zu sprechen, die dich kennen. Und man kommt nicht durch die Bamberger Literaturwelt, ohne über dich zu sprechen. Du bist Schirmherrin des Bamberger Literaturfestivals, dieses Jahr das zum 10. Mal stattfindet. Und entschuldige bitte das schlechte Wortspiel, aber Totgesagte lesen länger. Denn schon am Anfang hieß es, das habe ich gelesen, da war ich noch nicht in Bamberg, ein Literaturfestival, das bringt doch nichts, es lesen doch immer weniger Leute und das stirbt doch eh bald aus. Hat sich ganz wacker gehalten dafür, dass es tatsächlich immer weniger Menschen gibt, die Bücher kaufen. Wo steht dieses Festival heute aus deiner Sicht? Bist du happy, wie es läuft? Fehlt uns was beim Festival?
Also ich bin sehr, sehr glücklich über unser Jubiläumsprogramm, denn das Festival ist ja in diesem Jahr 10 Jahre alt geworden. Wir haben wirklich es geschafft, ein ganz besonderes Programm zu bringen. Vor allem bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben, das Festival über die Pandemiejahre am Leben zu erhalten. Mhm. Im ersten Jahr 2020 war es so, da das Festival damals noch am Stück stattgefunden hat, Ende Januar begonnen hat und den Februar durch, hatten wir es fertig, bevor die Restriktionen mit März begannen. Mhm. Und im darauffolgenden Jahr haben wir dann teilweise ein verkleinertes Programm, hatten wir auf jeden Fall, und haben teilweise dadurch ausweichen können, dass wir es später im Jahr gemacht haben, aber dann draußen unter Sonderbedingungen, also in Innenhöfen und so weiter, auch zum Teil Lesungen hatten. Und im darauffolgenden Jahr hatten wir dann wieder ein reguläres Programm. Schon 22 kürzer, als wir es in anderen Jahren hatten, aber wir hatten es wieder zum normalen Zeitpunkt. Aber wir haben es wirklich geschafft, in jedem Jahr ein Festival auf die Beine zu stellen, auch unter erschwerten Bedingungen. Und da bin ich schon sehr stolz drauf. Mhm. Es ist so, dass ich vor allem froh bin, dass unser Kinderprogramm in allen 10 Jahren weiter funktioniert hat. Und das war ja auch eine der Grundideen bei dem Festival. Als Paul Maar gesagt hat, wir brauchen ein Literaturfestival in Bamberg, da hatte er vor allem eben Bücher für Kinder im Sinn und Zugang von Kindern zu Lesungen. Kinder, die nicht nur in Bamberg selbst leben, sondern im ganzen Landkreis. Normalerweise, wenn jemand eine Schule besucht in einem der kleineren Orte rund im Landkreis Bamberg, dann können sich diese Schulen eigentlich nicht leisten, die bekannteren Kinderbuchautorinnen und Autoren herzuholen. Und es ist auch nicht ganz einfach, ihre Kinder mit dem Bus nach Bamberg zu schicken. Bei unserem Festival ist es so, dass es eben nicht, Anführungszeichen, nur in Bamberg selbst stattfindet, sondern kreuz und quer im ganzen Landkreis Bamberg. Das heißt, die Kinder haben diese Autoren und Autorinnen vor Ort in ihren Schulen. Denn den Kinderteil des Festivals organisiert ja der Michaelsbund in den Schulbibliotheken zum allergrößten Teil, zum Teil auch im Kindergarten selbst. Und das heißt, die Autorinnen und Autoren kommen zu den Kindern da, wo sie sind. Und ich hoffe sehr, nach dem, was ich gehört habe und gelegentlich, weil ich bin nicht hauptberuflich Kinderbuchautorin, aber ich habe das ein oder andere für Kinder geschrieben. Mhm. Und deswegen habe ich auch die ein oder andere Lesung in dem Bereich gemacht. Habe ich das auch selbst erlebt. Also ich kann sagen, der Enthusiasmus von Kindern ist überwältigend, das schönste Geschenk, was man kriegen kann. Und das ist für mich auch eine der wichtigsten Gründe für das Festival immer gewesen und wird immer sein, der sich dann erfüllt hat. Dann kann ich von mir persönlich sagen, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen durch das Festival erst richtig kennengelernt. Vorher kannte ich sie als Leserin, aber nicht unbedingt in Person oder wenn nur von ein paar flüchtigen Begegnungen auf der Messe, wo eh alles so hektisch ist, dass man nicht richtig miteinander reden kann. Und durch das Festival habe ich sie jetzt ganz anders kennengelernt. Ich habe Erlebnisse gehabt, wie gleich beim ersten Bamberger Literaturfestival, als wir Donna Leon als Gast hatten und ich auf einmal auf der anderen Seite war, sprich die Moderation gemacht habe und dann gleichzeitig noch simultan aus dem Englischen übersetzt, denn Donna Leon spricht kein Deutsch. Und vorher konnte ich ihr Bamberg zeigen, das war fantastisch. Übrigens, da habe ich auch gedacht, also wenn ich über 70 bin, will ich auch so sein, weil sie war fantastisch in Form. Sie ist mittags hier angekommen. Sie hatte um 2 für Bayern 2, was damals noch einer von unseren Sponsoren war, ein Radiointerview zu machen. Dann sind wir losgezogen. Ich habe ihr Bamberg gezeigt. Wir haben nicht alle 7 Hügel erklommen, aber sehr viele davon. Dann ging es ab 5 Uhr mit den Proben, weil sie waren nicht mit einem der Brunetti-Krimis da, sondern mit ihrem Buch über die Musik der venezianischen Gondoliere. Und deswegen hatte sie ein paar Musiker dabei. Dann ging es also ab 5 Uhr mit den Musikerproben los in Kalbertsaal an der Symphonie an der Regnitz. Um 8 Uhr abends ging dann die eigentliche Vorstellung los und sie war immer noch frisch und energisch, also Hut ab. Oder Svetlana Alexejewitsch hat uns besucht während des Bamberger Festivals und das war menschlich so aufrüttelnd und aufrührend. Es ist damals schon gefragt worden, sowohl nach dem Diktator von Belarus, Lutschenko, als auch nach Putin. Und was die Frau alles in ihrem Leben schon gesehen und erlebt hat, das nimmt einen mit. Und inzwischen lebt sie ja, kann sie nicht mehr in Belarus leben. Mhm. Also das war ein fantastisches Erlebnis, was ich sonst nie gehabt hätte. Also ich habe mich sehr in das BAMLIT eingebracht, aber das BAMLIT hat mir auch sehr, sehr viel gegeben.
Du hast vorhin so schön gesagt, du kannst auf keinen Fall in Bamberg schreiben. Was du aber sehr gut kannst, ist über Bamberg schreiben. Das hast du in den vergangenen Jahren immer wieder getan. Du hast den Text für den Totentanz, der im November uraufgeführt wurde, gleich mit 3 Veranstaltungen die ganze Zeit ausverkauft war und ein großer Erfolg war, diesen Text geschrieben. Du hast über Bamberger Jüdinnen und Juden recherchiert und ganz viel rausgefunden, was die allermeisten Bamberger und auch du vorher nicht wussten. Mhm. Welche Geschichten über diese Stadt faszinieren dich besonders? Also was ist dir besonders in Erinnerung geblieben, wenn du darüber nachdenkst?
Also die Recherche über das jüdische Bamberg hakt mir natürlich noch mit am schärfsten im Kopf herum. Das war bei unserem letzten Bamberger Literaturfest, das Eröffnungsmatinee, also 2024. Nur der Geschichte des jüdischen Bambergs gewidmetes Matinee, bei dem ich eben verschiedene Personen, Geschichten durch meine Gesprächspartner auch einbringen konnte, auch musikalische Aspekte. Und ich dachte mir auch dabei schon, eigentlich wäre jede und jeder von denen ein eigenes Buch wert. Was ich damals auch gemacht habe im letzten Jahr, war sogenannte Stolpertexte zu schreiben. Das habe ich für das Leo Beck Institute in New York getan, die dieses Stolpertext-Projekt initiiert hat, parallel zu Stolpersteinen natürlich, weil wir leider ja jetzt die letzten Zeitzeugen verlieren werden durch ihr Alter. Und damit die jüngeren Menschen auf eine nicht abstrakte, denn leider sind Zahlen immer etwas Abstraktes, weise die Schicksale der Menschen, die durch den Antisemitismus, durch die Verfolgung, durch das Dritte Reich geformt oder umgebracht wurden, dass denen diese Schicksale nahegebracht wird auf eine nicht akademische Weise. Da hat dieses Leo Beck Institute sich entschieden, eben verschiedene deutsche Autorinnen und Autoren zu bitten, über Juden und Jüdinnen in ihren Heimatstädten zu recherchieren. Und ich habe da nicht nur einen, sondern 2 Texte geschrieben. Der zweite von denen ist noch nicht veröffentlicht. Und der erste war über die Familie Kuhn. Das fand ich, ich hatte die Möglichkeit, eben die Briefe, die die Kuhns geschrieben haben, an den jüngeren Bruder des Mannes und an ihren älteren Sohn und dann an beide Söhne, bis kurz vor dem Zeitpunkt, wo sie abtransportiert worden sind. Das war sehr, sehr, sehr bewegend. Und ich habe versucht, ihnen gerecht zu werden, soweit man das in dem Format eines Zeitungsartikels, was inzwischen auch im Sammelband erschienen ist, tun kann. Aber ich hätte über jede von den Fällen, zu denen sie im Leo Beck Institute Dokumente haben, und es gibt bei der Bamberger jüdischen Gemeinde wirklich viel Material. Also was ich zum Beispiel nie vergessen werde, da war eine Frau, die hat tatsächlich das KZ überlebt. Und die war die einzige Bamberger Jüdin, die in einem Lager gelandet ist und lebend wieder rausgekommen ist. Und die schrieb an einen rechtzeitig ausgewanderten jungen Mann, der versucht hat, seine Mutter wiederzufinden. Die Mutter hat nicht überlebt. Und diese Frau, die Musiklehrerin gewesen ist, schreibt also über ihre Erfahrung in diesem Brief. Und das nimmt einen ungeheuer mit. Man möchte gleichzeitig, dass ihn alle lesen. Das werde ich und möchte ich und will ich auch nie vergessen.
Gibt es noch Texte aus Bamberg, die du schreiben möchtest? Geschichten aus Bamberg, die du recherchieren möchtest? Oder aus der ganzen Region? Das muss jetzt nicht die Stadt allein
also
sein.
Also ich meine, wenn ich konkret schon wüsste, dass ich über sie schreibe, dann wäre ich dabei schon, sie zu schreiben. Aber es gibt natürlich, als ich für den Totentanz recherchiert hatte, da bin ich auch auf, jetzt mal um das Gegenpol zu sehr tragischen Geschichten zu nennen, auf jemanden gestoßen, den ich vorher nicht kannte, nämlich die Marktfrau Agnes Schwanfelder, genannt die Schwertgoschen. Und zwar deswegen, weil sie von einem Chorherrn von St. Gangolf vor den Richter gezerrt worden ist. Die beiden haben sich gegenseitig beschimpft und sie hat dabei offensichtlich das Götz von Berlichingen Zitat erfunden. Ist zum ersten Mal 1454 aktenkundig geworden mit dieser Beleidigung dem Chorherrn gegenüber. Und auch sonst hat sie sich sehr, sehr, sehr deftig ausgedrückt. Und weil ich wusste, dass ich bei dem Totentanz auch unbedingt eine Bamberger Marktfrau haben wollte, weil also ich meine, man kann nicht über Bamberg ohne Humsocker schreiben, dachte ich mir, okay, die Schwarzfelder bringe ich rein. Und das ist auch eine wunderbar komische Szene geworden, die von den beiden Darstellern ganz herrlich gespielt worden ist. Auf jeden Fall dachte ich mir, da ist noch sehr, sehr viel Material. Was ich ja auch schon vorher geschrieben hatte, vor dem Totentanz, war ein Dramolett über den bekanntesten von unseren sehr, sehr tragischen Fällen von Hexenverfolgung, dem Bürgermeister Junius. Und das wird jetzt noch jedes Jahr in Zeil aufgeführt, bei dem Hexenturm. Mhm. Und auch bei dem Totentanz habe ich über ein anderes Opfer der Hexenprozesse geschrieben, Dorothea Flock. Aber auch da gibt es sehr, sehr, sehr viel Material. Wie gesagt, jedes Einzelschicksal. Aber da hat die Sabine Weigand schon diesen sehr erschütternden Roman geschrieben, Seelen im Feuer, sodass ich darüber sicher keinen Roman schreiben werde. Manchmal hat jemand auch schon genau das ausgedrückt, was man selbst sagen möchte. Und das war's dann. Aber dann hat es Sachen gegeben, wie zum Beispiel, was mir auch dadurch erst richtig bewusst wurde, ist, dass die berühmte jüdische Kauffrau Glickl von Hameln hat einen ihrer Söhne hier in Bamberg verheiratet und von der Hochzeit gibt es eine ziemlich ausführliche Beschreibung und ich dachte mir, kann man irgendwann eine Kurzgeschichte oder vielleicht eine Novelle draus machen. Das ist kein Romanthema, aber einfach über diese Bamberger Hochzeit. Und dann, es war eine Bamberger Kauffrau, die als erste Bambergerin bei der Leipziger Buchmesse vertreten war, eine Jüdin übrigens auch. Auch das gibt es. Also wie gesagt, es gibt so viele Geschichten, aber ich weiß eben noch nicht, wann ich da konkret drauf eingehen werde. Aber ich habe es im Hinterkopf.
Okay, dann warten wir geduldig ab, was da kommt. Eine letzte Frage habe ich noch, die nicht ganz unpersönlich ist, denn es geht auch mir so und vielen meiner Freundinnen und Freunde. In den vergangenen Jahren haben viele Menschen, die früher ganz viel gelesen haben, ein bisschen die Aufmerksamkeit dafür verloren. Meine persönliche Theorie ist, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass wir zu viel am Handy hängen und dieses kleine Gerät doch immer wieder piepst und brummt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mir geht es so, ich lese mittlerweile entweder zwei Bücher in der Woche oder wochenlang gar nichts. Mhm. Und wenn ich wochenlang gar nichts lese, ärgert mich das eigentlich. Du bist jemand, die nicht nur unglaublich viel zum Recherchieren liest, sondern auch trotzdem noch zusätzlich aus Vergnügen. Mhm. Hast du einen Tipp, wie wir es schaffen, wieder zum Lesen von Büchern zurückzukehren?
Ich habe einen Tipp, und zwar, wenn man Hörbücher als zusätzliche Dimension, nicht als Ersatz, aber als zusätzliche Dimension des Bucherfahrens ohnehin schon schätzt, dann kann man die auch in Situationen nehmen, wo man eben nicht zum Handy greifen kann, wie zum Beispiel, wenn man bügelt. Ich mache das selbst immer, dass ich, wenn ich weiß, dass ich längere Zeit Hausarbeit habe, ob das jetzt Bügeln ist oder Spülmaschine ausräumen oder sonst noch etwas Längeres gründlich putzen, dass ich zeitgleich ein Buch höre. Ich kann da ohnehin nicht zum Handy fassen oder zum iPad oder an den Computer gehen oder ans Telefon gehen, aber ich kann ein Buch hören. Und das, manchmal ist es ein ganzer Roman, manchmal ist es ein Hörspiel, manchmal sind es Gedichte, die rezitiert hören. Und man sollte sich von der Vorstellung verabschieden, dass du dann immer in einer habenden Stimmung sein musst. aber es ist eine Möglichkeit, ein Buch zu erfahren und sich von einem Buch mittragen zu lassen. Und wenn man dann zum Beispiel richtig drin ist in dem Buch, ist aber fertig jetzt mit dem Bügeln, ja, dann denke ich, hat man Blut geleckt und möchte auch wissen, wie es weitergeht, ohne dass der Anlass des Bügelns oder einer anderen Hausarbeit besteht. Und dann ist die Motivation stark genug, um jetzt nicht als nächstes zum Handy zu greifen, sondern entweder sich nach einer schriftlichen Form des Buches, ob es nun E-Book oder handfestes Printbuch ist, zu greifen oder vielleicht weiter zuzuhören. Aber egal wie, man wird wissen wollen, wie es weitergeht.
Vielen Dank für den hilfreichen Tipp. Dann kriegen meine Podcasts dann Konkurrenz. Schwierig. Liebe Tanja, danke, dass du bei mir warst, dass du dir die Zeit genommen hast und so aus deinem Leben und deiner Arbeit erzählt hast. Das war mir eine große Freude.
Dankeschön. Ich habe es genossen, ihr Gast zu sein.
Danke. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Zum Literaturfestival Bamlit erscheinen in diesen Wochen übrigens einige Spezialfolgen mit Autorinnen. Reinhören lohnt sich für Literaturfans also ganz besonders. Sams-Erfinder Paul Maar und Lyrikerin Nora Gomringer waren auch schon zu Gast bei mir. Wenn ihr die Folgen noch nicht kennt, findet ihr sie und alle anderen Episoden auf www.fränkischertag.de/podcast oder auf der Plattform, wo ihr uns jetzt gerade zuhört. Für Schnitt und Produktion ist Matthias Hoch verantwortlich. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr Feedback, Fragen oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir eine Mail an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.